Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus der ewigen Stadt Rom, der italienischen Hauptstadt, in der die Bombeneinschläge der Wirklichkeit und die Hysterien der politischen Weltereignisse immer etwas abgedimmter ankommen, etwas gelassener aufgefasst werden als auf so manchem dauererregten Pflaster in der Bundesrepublik. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich begrüße Sie eben aus Rom zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 18. März 2026. So, jetzt habe ich das Datum auch wieder richtig hingekriegt. Rom, ein fantastischer Ort, ein gewaltiger Resonanzkasten der abendländischen Kultur, der politischen Geschichte, der Justizgeschichte, der Kulturgeschichte, auch der Geschichte von gewaltigen imperialen Ambitionen inspirieren. An jeder Hausecke finden sich da die Ablagerungen der Historie. Ich bin hier, um an einer exklusiven, ich darf das ruhig herausstreichen, an einer exklusiven Vorlesungsreihe teilzunehmen, die der amerikanische Tech-Unternehmer Peter Thiel veranstaltet. Sein Thema: der Antichrist, auf Deutsch übersetzt oder sozusagen auch für Nicht-Theologen oder Laientheologen verständlich, der Antichrist, sozusagen der totalitäre Herrscher über einen seelenlosen Weltstaat, der große Gegenspieler von Christus, der im Gewand des Wohltäters die Seelen kauft und die Menschen verführt. Ein uraltes Motiv der Bibel, auch ein Thema, das natürlich sehr viele eminente Theologen immer wieder beschäftigt hat, nicht zuletzt auch den früheren Papst Benedikt, verstorben Theologe Ratzinger aus Deutschland, der natürlich Josef Ratzinger, einer der ganz großen Denker des 20. Jahrhunderts, war. Nun, diese Veranstaltung ist vertraulich, das heißt, man hat die Chatham House Rules zu befolgen, nicht weil das, was gesagt würde, jetzt von Peter Thiel anstößig oder skandalös wäre, allerdings interessant, dass eben die Beschäftigung mit diesem Thema in Italien doch die Medien stark etwas in Nervosität versetzt hat. Man hat Artikel lesen können, es wurde alles Mögliche da hinein geheimnist. Für Weltwoche-Leser ist das Thema Antichrist und Peter Thiel nichts Neues. Ich habe ihn besucht im letzten Sommer bei sich zu Hause. Wir haben ausgedehnt über dieses Motiv gesprochen, dass er nicht unbedingt am Weg liegt. Der Antichrist, ich meine, was fällt jetzt da diesem Tech-Exzentriker in Los Angeles ein? Hat er nichts Gescheiteres zu tun, als sich mit solchen Fragen zu beschäftigen? Aber das ist eben etwas, was ich interessant finde an Peter Thiel. Er ist einer, der an die Macht der Ideen glaubt. Er ist auch einer, der ans Gespräch, an den Diskurs, die Auseinandersetzung, die intellektuell auch vertiefte, substanzielle Auseinandersetzung glaubt. Und vor allem ist er auch ein Verfechter einer möglichst uneingeschränkten Redefreiheit. Natürlich ist auch er immer wieder Gegenstand von Kritik, das ist klar, wenn man sich nicht versteckt, wenn man nicht im Dunkeln bleibt, dann ist man selbstverständlich auch Ziel und Projektionsfläche von allerlei Kritik. Auf jeden Fall, in der Weltwoche finden Sie im Archiv mein großes Interview mit Peter Thiel und das Thema Antichrist, eben der Wohltäter, der Gutmensch, der mit Engelszungen spricht und ein totalitäres, konformistisches System hochzieht, in dem Widerspruch verboten ist, in dem eben alle die gleiche Meinung haben, alle sind schrecklich nett miteinander. Es ist auch verboten, irgendetwas anzuprangern, das gilt dann als inkorrekt. Das sind natürlich Phänomene, die bereits in der Bibel eine Rolle gespielt haben und die über die Geschichte hinweg immer wieder auch wichtige politische Denker in Beschlag genommen haben, unter anderem auch Peter Thiel, den Unternehmer, der an anderer Stelle einmal gesagt hat, dass Europa bei aller Verkrustung, bei aller auch Lethargie ein hochinteressanter Kontinent sei für Unternehmer, denn hier habe man eigentlich gar keine Konkurrenz. In den USA sei es brutal, da seien alle auf dem Kiwif, da seien alle höchst vital, aber in Europa, da sei alles ein bisschen schläfrig, alles ein bisschen narkotisiert, also großartige Entwicklungschancen für findige Jungunternehmer, die Thiel übrigens bei allen seinen Veranstaltungen immer wieder aufs Heftigste motiviert. Nun, steigen wir ein in die aktuellen Themen, bevor wir uns da in der Theologie verirren und verlieren. Hohe Schulden, geringe Investitionen, das gibt in der Frankfurter Allgemeine, in Deutschland allgemein zu reden, dass jetzt Berichte erschienen sind, die Bundesregierung widerspricht, dass diese gewaltigen Schuldengebirge, die da angehäuft werden, was jetzt die Zuschauer dieser Sendung nicht überraschen kann, offensichtlich nicht für die gewünschten Investitionen eingesetzt wurden, sondern quasi zweckentfremdet. Und das bringt jetzt da den Friedrich Merz einmal mehr in die Bredouille. Einen Friedrich Merz, ich habe da mit einigen auch deutschen katholischen Würdenträgern sprechen können, der hier also in den katholischen Hochburgen, und er ist ja selber ein Katholik, also eher verhaltene Begeisterung, wenn überhaupt, solche auslöst. Nein, ich war etwas überrascht, wie enttäuscht man ist hier auch unter einigen der versammelten Katholiken über Friedrich Merz, von dem man natürlich hoffte, dass er eine gewisse konservative Pragmatik zurückbringt. Und eine ganz interessante These, die ich gehört habe, dass eben in Deutschland mit Angela Merkel ein linkes Preußentum Einzug gehalten habe. Eine merkwürdige Schneidigkeit, auch eine Unerbittlichkeit, obwohl Merkel selber gar nicht so unerbittlich wirkte, aber sie habe sozusagen aus der DDR eben dieses linke Preußentum in die alte rheinisch-gemütlich-katholische Bundesrepublik getragen. Eine interessante These, und ich erwarte da natürlich heftigen Widerspruch. Ich bin ja auch ein Ostdeutschland-Versteher und als Abkömmling ostpreußischer Verwandter und auch Auslandsschweizer, die dort ihre Prägungen erhalten haben, habe ich ein zutiefst ambivalentes, aber auch positiv ambivalentes Verhältnis zum Begriff Preußen. Aber ich sehe natürlich auch, dass dieses linke, sozusagen kleinkariert muffige Preußentum offensichtlich eben auch irgendwo ins Paket gehört. Aber das ist vielleicht auch etwas, wo sich jeder das herauspickt, was ihm am besten oder eben am schlechtesten gefällt. Besondere Versuchung, auch die Merz-Regierung widersteht nicht dem Reiz, mit den Sondervermögen Raum für höhere Sozialausgaben und andere Subventionen zu schaffen. Die Opposition darf sich dennoch nicht beschweren, mahnt da die liberale Publizistin Heike Göbel, die dann alles nicht mehr so liberal schreibt, wenn es dann um die Geopolitik geht. Da kommen dann auch ziemlich schneidende Töne bald einmal zum Vorschein. Ali Larijani ist offensichtlich auch Luftschlägen der Israeli und der Amerikaner zum Opfer gefallen. Der neue starke Mann in Teheran, also da werden reihenweise Enthauptungsschläge, Köpfungen sozusagen durchgeführt durch die Angreifer USA und Israel. Das Regime ist allerdings noch nicht am Ende, wie da die Medien schreiben. Ist ja nicht einfach, sich da ein Bild zu machen. Ich bin im Zweifel skeptisch. Ich bin ja von Anfang an von diesem Krieg mit einem Unbehagen sozusagen berührt worden. Nicht, weil man Kriege sowieso ablehnt. Kriege sind immer etwas Schreckliches, wobei auch dieser Betroffenheitskult um Kriege irritieren kann, denn es gibt so viele Kriege und jedes Mal da gewissermaßen seine Herzkammer nach außen zu kehren, finde ich auch nicht glaubwürdig. Ich habe da immer die Betreffenden etwas im Verdacht, dass sie sich vor allem selber als eben Gutmenschen produzieren wollen. Kriege sind schrecklich, das ist klar, das muss man auch niemandem erzählen, das ist eine banale Einsicht. Aber dieser Krieg ist natürlich mit gewaltigen Risiken behaftet, Eskalationsrisiken, Weltwirtschaftsrisiken. Und ja, die Amerikaner sind jetzt vom Blitzkrieg in einen Zermürbungskrieg hineingezogen worden und mit ihnen die Israeli. Das hat verschiedene Möglichkeiten hier, die da sind. Ich habe gestern auch einiges darüber erzählt. Man muss aufpassen, dass man nicht zu vorschnellen Schlüssen gelangt. Ich habe beispielsweise berichtet, dass die Amerikaner jetzt schon Munition und auch Truppenbestände aus Fernost abgezogen haben in den Nahen Osten. Das jetzt als Paniksymptom zu werten, finde ich etwas verfrüht, aber es zeigt zumindest, dass gewisse Planungen nicht so laufen, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Jetzt ist auch ein amerikanischer hochrangiger Antiterrorbeauftragter zurückgetreten, mit der Begründung, dass eben der Iran keine unmittelbare Bedrohung für Amerika bedeutet hätte. Allerdings ist der Iran natürlich ein verfeindetes Land. Jetzt, unabhängig davon, wie Sie das moralisch bewerten, das gibt einfach Feindkonstellationen, aufeinanderprallende Interessen. Das ist der Normalfall in der Außenpolitik. Dann ist man gehalten, Kriege zu vermeiden. Aber in der Realpolitik kann es eben auch Kriege geben. Das ist keine Rechtfertigung des Kriegs. Es ist einfach ein Plädoyer für eine realistische Beurteilung. Wichtig ist, dass man selber keine falschen Schlüsse daraus zieht und vor allem auch für die eigenen Politiker, dass sie keinen Unfug, dass sie keinen Mist machen. Trump, Amerika braucht Verbündete nicht. Ein brisanter Eintrag auf Truth Social durch den amerikanischen Präsidenten, in dem er, wenn man es jetzt etwas übergreifend liest, fast so etwas wie eine Kündigung der NATO in Aussicht stellt, dass dieses Bündnis eigentlich nichts wert ist. Die Europäer haben ihm ja nicht geholfen. Sie haben ihm zwar vorgeworfen, er sei da der bündnisvergessene, treulose Kantonist, damals bei Grönland etc. Jetzt aber, wenn Trump ruft und die Israeli auch ihre Staatsräson zur Geltung bringen, was ja die Deutschen sofort als Vertreter der israelischen Staatsräson auch zu einer Teilnahme und Unterstützung bringen sollte. Die zeigen denen jetzt also die kalte Schulter mit willkürlichen Argumenten, genauso willkürlich, wie man sich den Ukraine-Krieg zu eigen gemacht hat, mit der ebenso schneidenden Absage jetzt hier das Gegenteil. Und da muss man sich natürlich nicht wundern, wenn Trump sagt, ja gut, also so eine NATO braucht es nicht, wir brauchen sie auch nicht, ihr braucht uns mehr als wir euch. So koppelt er sich ab. Wenn sich die NATO auflöst, für mich keine schlechte Nachricht. Die Frage ist einfach, was kommt dann nach? Und wissen Sie, wenn ich mir da so einige deutsche Politiker im Moment vor Augen führe, dann flößt das mir nicht jetzt wahnsinnig viel Vertrauen ein, wenn man sich dann zudem noch vorstellt, dass sich dieses Deutschland massiv militärisch aufrüsten soll. Und wir haben über die Verwerfungen zwischen Berlin und Budapest gesprochen. Es hat jetzt eine gewisse Deeskalation gegeben. Auch der EU-Ratspräsident Costa hat da Zelensky gerügt, gleichzeitig aber auch Orban kritisiert. Wie man da mit den Ungarn umspringt, ist natürlich aus Sicht eines Kleinstaats wie der Schweiz einigermaßen erschreckend oder man könnte auch sagen einigermaßen entlarvend. Da wird massiv Druck aufgesetzt, obwohl natürlich die in Brüssel wissen, dass sie Ungarn nicht zwingen können, dieses Milliardenpaket für Waffen und Finanzhilfe an die Ukraine zu unterschreiben, solange die Ukraine diese Druzhba-Pipeline blockiert aus Gründen, die in Budapest nicht akzeptiert werden. Und wenn natürlich Zelensky, der Präsident, sagt, ja, also wenn Orban so weitermacht, werde ich seine Adresse an einige unserer Jungs weiterleiten und die wissen dann schon, wie sie mit ihm zu reden haben am Telefon, dann sind das unverhohlene Gewaltdrohungen. Höchste Zeit, dass man da mal einschreitet, nachdem Zelensky ja den Ungarn bereits mit Soldaten gedroht hat. Und hier setzt sich natürlich Brüssel, setzt sich auch Berlin den Verdacht aus, dass man im Grunde mit der Kriegspartei Ukraine solidarischer verfährt und einfühlsamer als mit dem EU-Mitgliedsland Ungarn, einem Land übrigens, das immer wieder in der Geschichte massiv unter Russland gelitten hat. Darum ist das ein Affront für die Ungarn zu behaupten, sie seien da quasi die Russland-Kuschler. Da haben wir auch gesprochen über diese Russland-Theorie, diese Verschwörungstheorie, die aufgebaut wird, jetzt um quasi die Wahlniederlage des Orban-Herausforderers Magyar vielleicht etwas da narrativ zu begleiten, beziehungsweise einen Sieg Orbans, der sich doch wieder abzeichnet, hier entsprechend zu entkräften, zu delegitimieren. Das sind Techniken, die auf eine, gebrauchen wir das Wort, moralische oder politische Selbstzerstörung der EU hinauslaufen können, die natürlich ganz massiv das Glaubwürdigkeitskapital dieser Organisation erschüttern und dann gleichzeitig eben Assoziationen aufkommen lassen zu diesen antichristlichen Spekulationen, zum Antichristen, eben zu dieser seelenlosen Großraum-Herrschaftsstruktur, in der es dann nur noch eine Meinung geben darf. Abweichende Meinungen werden sanktioniert. Ähnlichkeiten mit bestehenden Institutionen sind da der freien Fantasietätigkeit des Zuschauers anheimgestellt. Jetzt zieht Merz die Samthandschuhe aus. Ja, man freut sich, dass er jetzt dem amerikanischen Präsidenten Trump Paroli bietet. Kann ja mal Interessensgegensätze geben. Ich gehöre auch nicht zu denen, die da mit wehenden Fahnen sich jetzt am Krieg im Golf beteiligen möchten. Aber die ganze Rhetorik, die man vorher aufgebaut hat, seitens der EU, seitens von Deutschland, die lässt natürlich jetzt die kalte Schulter als unglaubwürdig und eben auch willkürlich doppelmoralisch erscheinen. Warum attackieren Linke und Islamisten Cem Özdemir? Der falsche Migrant Cem Özdemir hat die Landtagswahl knapp gewonnen, trotz der Grünen, eine Blase, die sich für moralisch hält und Probleme der Zuwanderungsgesellschaft ignoriert, bekämpft ihn jetzt aggressiv im Netz. Ja, da führen sich natürlich die Radikalinskis auch selber ad absurdum. Kriminelle Großfamilie bekam monatlich 10.000 Euro vom Amt. Die Bild-Zeitung deckt einen weiteren Fall von Selbstbedienung im Sozialstaat auf. Der Fehler liegt natürlich bei den Behörden, die eben diese Missstände dulden und tolerieren. Und die, die solche Missstände anprangern, das sind nicht die Gegner des Sozialstaats, sondern die, die ihn im Zweifel retten werden. Große Migrationsprobleme, die da zu besichtigen sind. Dies in aller Kürze und hoffentlichen Knappheit meine täglichen Nachrichten durchsichten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich aufs Wiedersehen spätestens morgen Donnerstag, dann mit der neuen gedruckten Weltwoche und vielleicht weiteren Erkenntnissen zum Antichrist und seiner Bedeutung in unserer aktuellen Gegenwart. Bis dann.
Entschuldigen Sie, bevor Sie dieses Video nun wegklicken, was Sie eben gesehen haben, diese Art von Journalismus, die gibt es eigentlich in dieser Form fast nicht mehr auf dieser Welt. Rede und Gegenrede, die andere Sicht beleuchten, das ist die Weltwoche, unabhängig, kritisch und ja, auch gut gelaunt, weil wir eben glauben, dass selbst in den schlimmsten Abgründen immer irgendwo ein Lichtblick liegt. Wir beleuchten, was andere weglassen. Wir sprechen mit jenen, mit denen sich sonst niemand zu unterhalten getraut. Wir schreiben, was ist. Abonnieren Sie daher die Weltwoche. Jedes Abo ist eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Denn unabhängiger Journalismus funktioniert eben nur mit unabhängig kritischen und vielleicht auch gut gelaunten Lesern. Sie sind der Grund, warum wir machen können, was wir eben machen. Alle Abo-Optionen finden Sie auf unserer Website www.weltwoche.de, sowohl für Print als auch digital und maßgeschneidert auch für Deutschland. Und wenn Sie bereits Abonnent sind, dann möchte ich mich an dieser Stelle einfach mal bei Ihnen bedanken und wünsche Ihnen nun viel Vergnügen beim nächsten Video.